Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Ein Jahr ist es ja ziemlich genau, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Das war ziemlich plötzlich, weil die internationalen Truppen das Land so überstürzt verlassen haben. Aber gar nicht überraschend. Wie Kriege und wie Gewalt das Land geprägt haben seit Jahrzehnten und wie insbesondere Frauen dagegen aufbegehren, darum geht es heute in unserem Sachbuchmagazin. 4 Bücher, um Afghanistan besser zu verstehen. Herzlich willkommen. Bei mir ist jetzt Antonia Rados, Fernsehreporterin, Kriegsreporterin. Die hat 4 Jahrzehnte lang auch aus Afghanistan berichtet und sie hat über dieses Leben als Kriegsreporterin ein Buch geschrieben. Afghanistan von innen heißt es und ich freue mich sehr, dass Antonia Rados meine Einladung hier in den Deutschlandfunk Kultur angenommen hat. Guten Tag, Frau Rados.
Guten Tag.
Ja, also im Frühjahr 1980, da waren Sie zum ersten Mal als Reporterin in Afghanistan, vor mehr als 40 Jahren, dann immer wieder. Haben Sie mal zusammengezählt, wie oft Sie da waren?
Habe ich nicht, weil es waren wirklich sehr, sehr viele Besuche zwischendurch, etwas weniger, um das kurz zusammenzufassen, 1980 sowjetische Invasion, Schlagzeilen überall, aber sehr wenig über dieses Land bekannt. Dann ging das eigentlich relativ schnell, muss man ganz dramatisch sagen, den Bach runter. Dann war eine Zeit lang ruhig. Und dann kam eben im September 2001 9/11, also die Anschläge in den USA und ein neues Interesse an Afghanistan, das in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht abgerissen hat.
Und eben der War on Terror, der sogenannte. 1980, Sie haben es schon gesagt, da war die Sowjetunion gerade einmarschiert. Und trotzdem, bei diesem ersten Besuch, da beschreiben Sie Afghanistan als paradiesisch. Wissen Sie noch, wie Sie das fanden, als Sie ankamen?
Wie ein Paradies. Unglaublich. Also ich würde jetzt mal sagen, um in der Fantasie zu bleiben, so wie man sich eben ein schönes Königreich am Himalaya vorstellt, aber es war eben am Hindukusch. Und eigentlich war es auch damals schon ein extrem armes Land. Die Großmächte interessierten sich dafür aus strategischen und geopolitischen Gründen. Nicht nur die Sowjets, auch die Amerikaner. Die Bevölkerung war sehr, sehr nett. Eine große Handelskultur gab es dort. Und es war Kabul, obwohl eben die Sowjetunion, die Rote Armee dort schon präsent war, war es doch ein extrem paradiesischer Zustand. Übrigens, es gab dort, ich glaube, seit 1924 eine deutsche Schule und ich lernte da auch einen Lehrer, der dort geblieben war, kennen und wir aßen miteinander in Restaurants und so weiter und er war auch sehr optimistisch, dass die Lage so schön bleiben würde. Er hatte seine Kinder dort. Leider ist es dann sehr schnell finsterer geworden im politischen Sinn.
Das haben Sie dann als Reporterin erleben müssen, genauso wie die Menschen in Afghanistan das erleben mussten. Das ist ja kein alltäglicher Job, würde ich jetzt mal sagen. Sie beschreiben in Ihrem Buch Szenen, wie Sie sich nachts einschließen, weil vor der Tür bewaffnete Männer sitzen, denen Sie nicht vertrauen. Wie Sie tagsüber bei der Autofahrt sich dann heimlich umdrehen, um zu gucken, ob das Auto voller bewaffneter Männer Ihnen folgt. Oder wie Sie im Café Ihren Tee möglichst weit weg von der Scheibe trinken, damit im Falle einer nahen Bombenexplosion die Splitter Sie nicht treffen. Sind Sie nach all diesen Jahrzehnten nachträglich manchmal fast erstaunt, dass Sie überlebt haben?
Das ist interessant, was Sie sagen. Das ist kein alltäglicher Job. Ich glaube, es ist überhaupt kein Job. Ja, in diesem Sinne, da gibt es keine Richtlinien. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und tatsächlich ist es so, dass im Nachhinein irgendwie diese Erinnerungsfetzen aus Afghanistan aber nicht nur negativ kommen. Auf der einen Seite natürlich, da haben Sie recht, Bombenexplosionen. Ich glaube auch, man muss ganz klar sagen, ich freue mich immer über das Interesse an Kriegsreportern und Reporterinnen, aber ich finde auch, in meinem Hinterkopf sind auch alle Afghanen und afghanische Journalisten und die Bevölkerung dort, die meiner Auffassung nach so viel gelitten hatten, mehr gelitten hatten. Warum, vergessen Sie nicht, selbst wenn man hinfährt, irgendwann weiß man, hat das alles ein Ende. Man nimmt das nächste Flugzeug, wenn es eines gibt, was auch nicht immer sicher ist, aber man kommt raus, man hat den richtigen Pass und die richtige Staatsbürgerschaft. Und das, glaube ich, hat sehr viel in Afghanistan auch relativiert. Ja, ein sehr hartes Leben, aber auch ein sehr interessantes Leben und das immer wieder endete, bis man dann wieder hinfuhr.
Sie haben schon gesagt, das ist kein Beruf in dem Sinne, dass man da irgendwie eine Ausbildung hätte oder ein Manual, das man abarbeiten kann. Ich glaube, heute kann man sich als Reporter durchaus von der Bundeswehr für Extremsituationen oder auch für Entführungen trainieren lassen. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab. Aber im Alltag, wie haben Sie denn entschieden, hier mache ich jetzt weiter, hier fahren wir noch über die nächste Kreuzung, hier versuchen wir noch das Interview zu kriegen oder wir brechen doch wieder ab?
Genau so war es. Man entscheidet die nächsten 5 Minuten oder die nächste Stunde. Man steht morgens auf und sagt, heute versuchen wir das zu machen. Ich würde sagen, in vielen Fällen klappt das ja überhaupt nicht. Die Vorstellung, die man hat, muss dann immer an der Realität gemessen werden. Die Lage ändert sich. Was ich aber gelernt habe, ist immer mit den Taxifahrern und mit den Portieren in den Hotels und mit den Einheimischen so viel wie möglich reden. Weil da erfahren sie tatsächlich, welche Straße gesperrt ist, wo was geschehen ist. Und so arbeiten sie sich eigentlich von Stunde weiter. Also meine Fahrer in Afghanistan, die hatten schon auch aus Überlebensgründen, weil sie ja selbst davon abhängig waren, immer die letzten Informationen, wussten immer, was im Bazar los war, wussten immer, wo gerade eine Explosion stattgefunden hatte, wo denn überhaupt die Sowjets damals und später die Amerikaner angegriffen wurden. Die ständige Kommunikation mit den Einheimischen auf Augenhöhe ist eigentlich der Schlüssel oder einer der Schlüssel zum Überleben.
Also die Fahrer, auch die Mitarbeiter im Hotel, umso bedrohlicher ist dann ja, ich habe eine Situation gelesen, da klingelt dann mitten in der Nacht oder es klopft, der Hotelmitarbeiter an ihrer Zimmertür, ein Talib wolle mit ihnen sprechen. Es stellt sich dann irgendwann heraus, dessen Kommandant hat Kopfschmerzen und der denkt sich, sie als Ausländerin, sie werden eine Aspirin haben. Das klingt erstmal lustig, aber das zeigt ja auch, die Taliban oder wer eben gerade das Sagen hatte, die wussten jederzeit, dass sie da sind und wo sie sind. Wie beeinflusst das ihre Arbeit?
Naja, im Nachhinein denkt man sich dann, die werden vielleicht auch wissen, dass ich manchmal heimlich gefilmt habe. Das war eine Situation, wo ich aber keinen Ausweg hatte. Ich musste da einfach hinuntergehen und ich musste mich den Taliban stellen, egal was da war, weil auch da dachte ich mir, besser ich kommuniziere mit ihnen, als dass die glauben, was übrigens sehr, sehr oft vorkommt und eigentlich eine der größten Bedrohungen für Journalisten und Krisenreporter ist, dass man immer glaubt, wir sind Spione oder Spioninnen. Und daher muss man sich dem stellen, man muss da hingehen und man muss mit diesen Leuten kommunizieren. Und übrigens, es gibt ja auch noch ganz andere absurde Situationen. Mhm. Wir waren damals unter den Taliban an der Front, da waren verschiedene Kommandanten der Taliban. Einer erkundigte sich intensiv, in welchem Hotel wir denn waren. Und einige Tage später tauchte dieser Taliban aus den Bergen auf vor der Tür. Der sprach etwas Englisch und übergab mir einen kleinen Spiegel. Aha. Und ich sagte danke für dieses schöne Geschenk. Und er sah mich an und sagte dann, wissen Sie, vor einiger Zeit habe ich meine Frau verloren und mein Haus ist bombardiert worden und jetzt habe ich keine Frau mehr und ich habe Kinder. Und dann sagte er, und ich suche eine neue Frau. Und ich sah ihn an und dachte mir, na, ich werde das sicher nicht sein. Aber der Mann war irgendwie, hatte im Kopf diese Fantasie, ach, da habe ich diese Ausländerin getroffen, jetzt schaue ich mir die mal an. Ich nahm den Spiegel entgegen, habe den auch jahrelang irgendwie aufbewahrt, wusste nicht so richtig, was damit anfangen und habe versucht, so schnell wie möglich wieder in mein Zimmer zu gelangen.
Diese ganz merkwürdige und unterschiedliche Vorstellung von Geschlechterrollen, die spielt ja vielleicht auch bei der Arbeit mit rein. Wenn Sie Männer interviewen, die mächtig sind, die ihrerseits eigentlich die Frauen in die Frauengemächer verbannen würden, und da stehen Sie dann vor Ihnen und stellen als Frau auch noch kritische Fragen. Wie haben Sie das erlebt? Ist das besonders gefährlich oder gibt Ihnen das Frausein da vielleicht sogar paradoxerweise einen Schutz?
Eigentlich weiß ich das nicht. Das habe ich mich immer gefragt, wenn ich in Afghanistan, sind das ja vor allem Warlords, also Kriegsherren, wenn man denen gegenübersteht, habe ich mich immer gefragt, was geht in diesem Kopf jetzt eigentlich vor? Mir gegenüber, anders als den afghanischen Frauen, muss man sagen, hatte ich immer den Eindruck, dass es einen gewissen Respekt gibt, weil man auch nicht wusste, wo man mich einordnen sollte. Mhm. Was ist das für eine? Das ist ja seltsam. Da ist eine Frau, die fährt herum. Manchmal wurden dann im Nachhinein Fragen gestellt. Haben Sie denn Kinder? Oder ich meine, wieso fahren Sie da einfach allein herum? Die Vorstellung, dass eine Frau ohne einem engeren Verwandten überhaupt herumfährt. Aber ich habe eigentlich nie gewusst, was diese Männer von mir dachten oder über mich dachten. Aber es gab jede Menge Gerüchte über die Journalistinnen. Also sie wurden immer mit einer Mischung aus Respekt und beinahe Angst angesehen. Wir hörten das immer so herum, ach, da ist eine Französin, mit der muss man aufpassen, die ist total aggressiv. Vielleicht hat es einige Sachen auch über mich gegeben. Also die Kriegsreporterinnen haben sich im Gegensatz zu den Einheimischen auch den Respekt einfach erarbeitet.
Frau Rados, Sie beschreiben anhand Ihrer Reportagereisen die politische und soziale Entwicklung Afghanistans über die Jahrzehnte. Man kann das sehr anschaulich und detailliert nachlesen. Ich will jetzt mal mit Ihnen einen gewaltigen Sprung machen in den August 2021, vor einem Jahr, als die internationalen Truppen sehr überstürzt abgezogen sind. Dass die Taliban bereitstanden und sofort die Macht wieder übernommen haben, das hat Sie vermutlich nicht überrascht. Aber waren Sie überrascht, wie überrascht westliche Regierungen waren oder zumindest taten?
Ja und nein. Auf der einen Seite, es lässt sich eben in Kriegen sehr wenig planen, eigentlich auch der Abzug. Auf der anderen Seite erinnerte ich mich immer, wie geordnet eigentlich die Sowjets im Februar 1989 abgezogen waren und dass es da überhaupt keine Zwischenfälle gab, aber dass eben im August 2021 das alles in einem großen Chaos versank. Ich glaube nur, wenn ich jetzt Afghanin oder Afghane wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich gesagt, aber die Frage stellen wir uns vielleicht alle, was ist da eigentlich geschehen? Wie konnte das größte Militärbündnis der Welt 20 Jahre dort sein? Wir bekommen zum größten Teil positive Nachrichten. Das war ja eines der Probleme, dass man uns immer auch vor Ort alle so dargestellt hat, als wäre das alles wunderbar. Die Pressesprecher der amerikanischen und der deutschen Armee wussten es vielleicht nicht besser, aber keine Kritik war dort angebracht. Alles lief fantastisch ab und dann von einer Stunde auf die andere ist alles anders. Ich glaube, man wurde auch Opfer seiner eigenen Schönrederei.
Das klingt jetzt fast, als hätten Sie ein ganz klein bisschen Verständnis dafür. Im Buch, muss ich sagen, ist das eine der wenigen Stellen, wo ich den Eindruck habe, ich lese da sehr deutlich Ihre Empörung durch. Insgesamt ist das Buch in einem sehr sachlichen, rein berichtenden Tonfall geschrieben. Aber da, wo es um diesen Abzug geht, da lese ich Sätze wie, als Sie dann mit einer Liste von Namen von Menschen, die Ihnen geholfen haben und denen geholfen werden muss, jetzt in dieser Situation, da lese ich dann Sätze wie, die Beamten des deutschen Außenministeriums stellen sich tot. Das klingt ein bisschen schärfer als das, was Sie jetzt gerade sagen.
Genau, also was da im August geschehen ist, war eigentlich eine diplomatische und politische Katastrophe. Warum? Weil ich in diesen Stunden und Tagen den Eindruck hatte, wozu brauchen wir eigentlich die deutschen Diplomaten, wenn nicht in einer Krise? Und gerade in dieser Krise waren sie von einer extremen Hilflosigkeit. Niemand war bereit, in irgendeiner Form verbindliche Zusagen zu machen. Und das ging jetzt nicht einen Tag lang, das ging zwei Wochen lang.
Das heißt, was ist aus den Menschen geworden, die da auf Ihrer Liste standen?
Ich hatte das Glück, alle meine Mitarbeiter, dank meiner internationalen Beziehungen, muss ich sagen, und zwar mit französischen Sondereinheiten und mit deutscher Hilfe, dann schließlich tauchten ja alle Zettel auf, alles war überprüft, jeder durfte dann in den Flughafen hinein. Ich bekam die dann doch einen Tag, bevor dieser verheerende Anschlag war, irgendwie in den Flughafen. Fragen Sie mich nicht wie. Es war sogar so, dass unsere Mitarbeiter mit ihren Familien, wir mussten ja die Familien auch rausbringen, da waren Kinder dabei, so erschöpft waren, dass sie nicht mehr glaubten, wir würden das schaffen. Es hat funktioniert. Ich würde aber sagen, ich habe eine kleine Gruppe von Zehntausenden Menschen gerettet, die zum Teil, was ich derzeit weiß, immer noch in Afghanistan sitzen und darauf warten, das Land zu verlassen.
Antonia Rados ist langjährige Fernsehreporterin aus Kriegs- und Krisengebieten. Sie hat dieses Buch geschrieben, Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde. Das kostet 25 Euro und ist im Brandstätter Verlag erschienen. Frau Rados, vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Das habe ich an etlichen Stellen in dem neuen Buch von Shikiba Baburi gedacht. Aber es kann dann doch schlimmer, fast jedes Mal. Shikiba Baburi ist in Kabul auf die Welt gekommen. Sie ist Ende der 70er Jahre mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen, arbeitet als Journalistin und Ethnologin und seit 2003 auch immer wieder im Heimatland ihrer Eltern in Afghanistan. Und ihr aktuelles Buch, das beschreibt die Situation der Frauen in Afghanistan. Die Afghaninnen, Spielball der Politik, so heißt das Buch. Guten Tag, Frau Baburi.
Hallo, guten Tag.
Ja, es gibt da wirklich viele Kapitel in Ihrem Buch, da dachte ich, noch furchtbarer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Es kommt dann doch noch schlimmer. Also das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen, diese völlige Missachtung ihrer Rechte, nicht erst in den letzten Jahren, auch nicht nur unter den Taliban. Sie erzählen von Demütigungen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, von Mord, von bestialischen Strafmaßnahmen gegen Frauen, die sich emanzipieren wollen. Das war, finde ich, beim Lesen teils wirklich schwer zu ertragen. Aber dazwischen gibt es dann immer wieder auch Episoden und Zeiträume, in denen diese Frauen einen Mut bewiesen haben und einen Optimismus gezeigt haben, dass es kaum zu glauben ist. Und das war auch schon, damit möchte ich gerne beginnen, 2003, so als sie das erste Mal wieder in Kabul sind. Und sie schreiben, das war für sie selbst eine große Überraschung, dass sie da in diesem frisch begonnenen War on Terror eine junge Frau kennenlernen, die vor Optimismus nur so strahlt. Eine junge Fotografin war das.
Ganz genau, ganz richtig. Ja, das war für mich absolut überraschend, als ich nach Afghanistan 2003 zum ersten Mal übrigens nach 25 Jahren damals hingereist bin, diese Menschen davor zu finden, weil meine Informationen, die hatte ich natürlich alle aus den westlichen Medien, die richtigerweise auch, aber nur allerdings die Taliban-Zeit abgebildet haben und darüber erzählt haben. Und dementsprechend hatte ich irgendwie mir vorgestellt, dass ich ausschließlich Menschen finde, die Gruseliges zu erzählen haben. Mhm. Selbstverständlich gab es die auch. Aber gleichzeitig war das so, dass die Leute ja auch nach diese 6 Jahre erste Taliban-Ära quasi in Afghanistan endlich wieder raus konnten, endlich wieder feiern konnten, endlich wieder Musik hören konnten, sogar endlich wieder lachen konnten, weil das war teilweise auch verboten gewesen, laut zu lachen und einfach Freude zu zeigen. Und das war für mich absolut überraschend.
Überraschend und auch völlig bemerkenswert. Also insbesondere diese junge Frau, die hatte ja noch unter dem Taliban-Regime beschlossen, Journalistin zu werden. Damit hat sie ja auf gleich mehreren Ebenen gegen alles verstoßen, was ihr eigentlich verboten war, oder?
Ja, das überrascht wirklich, weil man, wenn man diese ganze strenge Taliban-Regime sich anguckt, was die damals auch gemacht haben, was teilweise, das kann man sich gar nicht mal vorstellen, noch brutaler war, was die Bestrafung der Frauen irgendwie betrifft, als es heute ist, weil heute guckt ja ein bisschen der Westen mehr hin, als es damals gemacht hat. Und dann ist es absolut überraschend, dass sie sich trauten, sowas zu machen. Aber tatsächlich war dann quasi so eine zweite Realität da entstanden, vor allem bei den jungen Frauen, die teilweise dann Verwandten hatten oder irgendwie doch einen Zugang nach außen hatten oder Sehnsüchte, die sich da einfach Raum geschaffen haben und entwickeln konnten. Und zum Beispiel diese Fotografin, die wirklich bemerkenswerte einfach parallel geschafft hat. Das heißt, sie hat zum einen diese Ideen gehabt, was sie mal machen wollen würde, wenn es wieder möglich ist. Das heißt, das ist ja auch schon mal ein Zeichen der Hoffnung für sie gewesen. Und gleichzeitig eine Freude, die sie in der Öffentlichkeit ja zurückhalten musste. Das durfte ja keiner sehen, weil sonst hätte sie vielleicht gefragt werden können, worüber freust du dich oder was macht dir Mut? Und dann hätte sie das erzählt und dann wäre sie aufgeflogen mit ihrer Ideen von Freiheit und Leben.
Sie beschreiben die gesellschaftliche und politische Situation von Frauen eigentlich so in den letzten 100 Jahren, das ist immer wieder geprägt von Chancen, die dann aber doch wieder zerschlagen worden sind. Und dann ein Jahr, nachdem sie diese junge Fotografin kennengelernt haben, 2004 wieder so eine Chance. Frauen werden in der afghanischen Verfassung den Männern rechtlich gleichgestellt. Warum hat das trotzdem so wenig verändert?
Ja, weil die patriarchalische afghanische Gesellschaft lässt das einfach nicht zu. Das ist da nicht drin vorgesehen, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind. Das heißt, da hat auch die damalige afghanische Regierung, dass sie sich überhaupt, dass diese Verfassung so in dieser Form, wie sie damals dann ausgesprochen und vor allem aufgeschrieben worden ist, versucht, beide Seiten gerecht zu werden. Zum einen die patriarchalen Strukturen Afghanistans und gleichzeitig auch, was der Westen eigentlich in Afghanistan auch realisieren wollte, eine moderne, eine demokratische Regierung. Das heißt, zum einen war zum Beispiel, was Sie eben genannt haben, dass auf dem Papier in der Verfassung die Rechte der Frauen dem Rechten der Männer gleichgesetzt war. Aber gleichzeitig in der gleichen Verfassung war dann ein Paragraphen drin, der besagte, dass wenn irgendein Gesetz, irgendein Paragraph gegen die Scharia sich richtet, nicht gelten würde. Das heißt, die gleichen, die gerade jetzt noch zu hoffen wagte, dass die Frauen ein Recht haben, eine Möglichkeit haben, war dann wieder durch diese Paragraphen wieder ausgehebelt.
Gleichzeitig war das die Zeit, in der wir hier in Deutschland und generell im Westen eigentlich sehr optimistische Berichte gesehen haben in der Presse von Frauen, die studierten, die hochrangige Jobs bekamen, die Richterinnen wurden. Und das geschah ja auch tatsächlich. Trotzdem kritisieren sie das als ungenügend, als tendenziöse Berichterstattung, die auf eine Kriegspropaganda im Grunde der USA hereingefallen sei. Können Sie das erklären?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja nicht nur da, sondern das war schon vor den Sowjets, das war schon in der Zeit der Monarchie in Afghanistan, dass eine Gruppe, um ein modernes Afghanistan zu präsentieren, die Frauen unter der Schleier quasi rausgezerrt hat und in die Schulen gestopft hat oder in die Universitäten Zugang verschaffen hat. Und gleichzeitig, wenn dann die Patriarchaten an die Macht gekommen sind, die haben genau das Gegenteil gemacht, indem sie wieder die Frauen wieder aus der Öffentlichkeit verbannt haben. Das heißt, anhand der Frauen, anhand der Rechte, anhand der Positionen der Frauen kann man auch sehr schnell demonstrieren, einfach was man politisch erreichen möchte.
Das heißt, Sie unterstellen, das Kriegsziel, Frauen zu befreien, sei reiner Vorwand gewesen?
Nein, das ist jetzt nicht nur meine persönliche Meinung, sondern schauen Sie mal, wenn man sieht, in welcher Position Deutschland damals war. Deutschland hat ja ewig lange gebraucht, bis es überhaupt diesen Einsatz in Afghanistan als Krieg bezeichnet werden konnte. Und man hat ewig jongliert zwischen den Zielen. Man wollte das Land demokratisieren, man wollte die Terroristen eliminieren, man wollte die Frauen befreien. Das heißt, man ist immer von einem Grund in die andere reingesprungen, wenn es im einen Feld dann zu dünn geworden ist. Das heißt, zum einen, das war schon damals klar, dass man einfach nach Legitimation sucht und also ganz krampfhaft danach sucht, aber nicht sich einig ist, was man eigentlich da möchte. Des Weiteren ist seit der Veröffentlichung der WikiLeaks-Dokumente 2010 war das ja ganz klar, dass die CIA genau aus diesem Grund dazu geraten hatte, dass man die prekäre Situation der afghanischen Frauen dafür nutzt, um die Bevölkerung, vor allem die deutsche Bevölkerung und die französische Bevölkerung, um Rückhalt zu gewinnen, ganz genau.
Deswegen hat dann ja auch die internationale Gemeinschaft Milliarden explizit in die Frauenförderung gepumpt. Das hat nicht funktioniert, weil dann eben nicht nachhaltig dafür gesorgt wurde, dass das Geld auch entsprechend eingesetzt wurde. Das kann man gut bei Ihnen nachlesen. Das kann man jetzt der internationalen Gemeinschaft ankreiden, aber sicherlich auch der afghanischen Regierung, vielleicht auch der Gesellschaft. Warum halten sich diese zum Teil extrem frauenfeindlichen Traditionen, die Sie beschreiben, so hartnäckig?
Ja, weil diese patriarchalen Strukturen da sehr, sehr, sehr verbreitet sind. Das ist ja zum einen, worüber wir eben gesprochen haben, was die Position der Frauen in der afghanischen Verfassung betraf. Gleichzeitig werden diese Gesetze auch absolut ausgehebelt durch ethnische Kodexe, die existieren in Afghanistan, die teilweise viel strenger den Frauen gegenüber eingestellt sind.
Zum Beispiel?
Das Recht zum Beispiel, was Erbe betrifft oder Recht der Arbeit betrifft, ist in einem Großteil der afghanischen, in der Ethnie der Pashtunen, ist das überhaupt nicht vorgesehen. Die Scharia sieht das vor. Das heißt, die Afghanen wären eigentlich froh darüber und es wäre eine Verbesserung im Land, wenn die Scharia sogar gelten würde. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass es noch Gesetze gibt, die noch drastischer sind und strenger sind als die Scharia, was die Frauenrechte betrifft. Aber nichtsdestotrotz ist das in Afghanistan so.
Sie zitieren ein Sprichwort, ein gutes Mädchen ist eines, das in einem weißen Kleid zum Haus ihres Mannes geführt und in einem weißen Leichentuch wieder herausgetragen wird.
Genau. Stumm sein, aushalten, still sein, ertragen.
Das wird natürlich dieses Bild im Westen dann auch gerne genutzt, um Stimmung zu machen und zu sagen, naja, das hat eh alles gar keinen Sinn. Warum soll man sich da irgendwie drum kümmern um dieses Land? Guckt doch mal, wie rückständig die sind. Und da kritisieren sie auch, wenn zum Beispiel die Burka so als Symbol der Unterdrückung gesehen wird und attestieren dann da wiederum den Medien einen kolonial herablassenden Blick. Wie reden wir denn besser, vielleicht auch jetzt hier in unserem Gespräch, wie reden wir denn besser und angemessener über die Situation von Frauen in Afghanistan?
Als erstes finde ich aus der Sicht vom Westen her gesehen, dass man sich mal den stellt, dass man das benutzt hat, dass man die Frauen dafür benutzt hat. Ich meine, wenn es darum ging, zu zeigen, wie schlecht es dem Land geht, hat man die Frauen als Beispiel genommen. Wenn man gesehen hat, gucken Sie, die letzten 20 Jahre, jeder Fortschritt wurde anhand der Situation der Frauen demonstriert, dass es dann Professorinnen gibt, dass es Politikerinnen gab, dass es Ärztinnen gab und so weiter und so fort. Die hat es auch früher in Afghanistan übrigens gegeben. Aber die wurden in den letzten 20 Jahren nochmal vor die Presse gezerrt, damit man zeigen konnte, dass der Westen Erfolg hatte. Das heißt, dass man davon endlich mal absieht, die Burka ist nicht das Problem der afghanischen Frauen, sondern deren Problem ist einfach, dass die nicht zu Ärzte können. Die sind krank, die Müttersterblichkeit ist in Afghanistan exorbitant hoch, einfach weil die Frauen keinen Zugang zu Medizin haben, keinen Zugang zu Ärzten und Krankenhäusern haben. Und da müsste man mal hinschauen.
Sie beenden Ihr Buch mit unter anderem der Forderung, Deutschland, es ist Zeit, ein Versprechen einzulösen. In der Tat, jetzt nach dem Abzug im Sommer 2021, Deutschland hat eine neue Regierung, eine neue Außenministerin, Annalena Baerbock, die eine feministische Außenpolitik angekündigt hat. Was sind da die ersten Schritte, die sie tun müsste, damit sich tatsächlich etwas ändert?
Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, so eines der wenigen hoffnungsbringenden Ideen jetzt der letzten Monate eigentlich. Diese Aussprache, dass die Außenpolitik feministischer sein sollte, was jetzt aus den skandinavischen Ländern und Mexiko ist, glaube ich, auch noch Vorreiter gewesen in der Idee, übernommen würde, was ich sehr, sehr, sehr gut finde und wichtig finde, weil natürlich nur so kann es dann möglich sein, dass die UN-Sicherheitsresolution 1325, die jetzt ganz explizit die Rechte der Frauen in Krisen und Kriegsgebieten vorsieht, nicht als Symbolik bleiben kann, dass man dann mehr nachfragt und mehr auch Bedingungen stellt, bevor man Milliarden von Hilfsgeldern an einer Regierung bezahlt, von der man weiß, lange Jahre wusste, wie korrupt sie ist.
Das sagt Shikiba Babori. Sie hat das Buch geschrieben, Die Afghaninnen, Spielball der Politik. Das kostet 22 Euro und ist im Campus Verlag erschienen. Frau Baburi, ganz am Anfang haben Sie uns von dieser jungen, optimistischen Fotografin erzählt. Die haben Sie 2003 kennengelernt. Das ist jetzt 20 Jahre her. Was ist aus der geworden? Konnten Sie Kontakt halten?
Ich habe Kontakt zu ihr noch. Sie ist zum Glück nicht mehr im Land, weil sie sehr gefährdet wäre, wenn sie noch da wäre. Aber leider halt auch gleichzeitig nicht im Land, weil sie hat unglaublich viel bewirkt. Einfach von ihrer Energie, die sie hatte und so viele andere Fotografinnen, die sie ausgebildet hatte.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Unter der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, da leiden ja die Frauen ganz besonders. Mit wie viel Mut und Optimismus sie trotzdem oft dagegen kämpfen, das ist heute schon deutlich geworden in unserem Sachbuchmagazin. Und auch die Journalistin Wasdat Hasrat Nazimi hat ein Buch über die Löwinnen von Afghanistan geschrieben. Der lange Kampf um Selbstbestimmung, so heißt es im Untertitel. Michael Mayer hat das Buch gelesen und er beginnt seine Rezension mit einem Zitat, das deutlich macht, wie persönlich das Buch geraten ist.
»Ich habe Angst, Baba«, sagte ich leise. Vorsichtig schaute ich zu meinem Vater auf. Er musterte mich nur kurz und konzentrierte sich dann sofort wieder auf den holprigen Weg vor uns. Auf dem Arm trug er meine kleine Schwester, die tief und fest schlief und gar nicht mitbekam, welche gefährliche Reise wir gerade mitten in der Nacht unternahmen. Ich hingegen war hellwach und umklammerte die Hand meines Vaters. »Nein, hab keine Angst«, versuchte er mich zu beschwichtigen. »Weißt du nicht mehr? Wir haben vor nichts Angst, nur vor Gott.«
So beginnt Wasdat Hasrat Nazimi das erste Kapitel ihres Buches »Die Löwinnen von Afghanistan«. Die Flucht, die die Autorin beschreibt, ereignete sich vor 30 Jahren, nachdem die russische Armee aus Afghanistan abgezogen war und die Mudschahidin die Macht übernahmen, was Jahre später in die Herrschaft der Taliban münden sollte. Der Familie Hasrat Nazimis gelang es unter einem Vorwand, über Usbekistan und die grüne Grenze schließlich nach Deutschland zu kommen. Aus einem temporären Aufenthalt wurden Jahrzehnte. Das Buch ist aus dieser sehr persönlichen Sicht geschrieben. Es ist gewissermaßen auch ein Abriss der Geschichte Afghanistans. Die Autorin betont, dass sie ihre westliche, moderne Sicht auf die Lage in Afghanistan zwar nicht leugnen könne, aber sie wolle sich mit unverstelltem Blick gerade mit der Situation der Frauen in diesem Land befassen. Das gelingt ihr. Hasrat Nazimi arbeitet dabei nicht mit Porträts einzelner Frauen, sondern beschreibt deren Selbstverständnis und ihren Kampf in thematisch gegliederten Kapiteln. Darunter leidet das Buch hier und da allerdings ein wenig, denn manche Aktivistinnen bleiben etwas blass, man würde gerne mehr erfahren. Eine der im Titel erwähnten Löwinnen ist ihre eigene Mutter, die sich Anfang der 90er Jahre als Nachrichtensprecherin im staatlichen Fernsehen weigerte, einen Hijab zu tragen. Trotz großer Solidarität ihrer Kolleginnen wurde es ihrer Mutter nur kurzzeitig erlaubt, ohne Verhüllung zu lesen. Die Protestaktion, die sich in ähnlicher Weise an einem Tag im Mai dieses Jahres wiederholen sollte, war schon damals ein Akt großen Mutes, so schreibt die Autorin.
Auch wenn dieser Sieg meiner Mutter nur von kurzer Dauer war, bewundere ich sie bis heute für ihre Tatkraft und ihre Courage. Immer wenn ich das Gefühl habe, nicht zu wissen, ob sich der Einsatz für die Werte, die ich vertrete, lohnt, denke ich an das, was meine Mutter im Alter von nur 28 Jahren erreicht hatte. Ich glaube, dass nicht mal ihr damals wirklich bewusst war, was ihre Rebellion in einem patriarchalen Land wie Afghanistan bedeutete. Nicht nur, dass sie mit einer Kündigung hätte rechnen müssen, eine solche Aktion hätte sie durchaus auch ihr Leben kosten können.
Hazrat Nazimi problematisiert in ihrem Buch auch die Sichtweise des Westens auf Afghanistan, auf die Länder des Orients allgemein. Durch eine allzu klischeehafte Sichtweise auf Frauen, die stets nur als Opfer des Patriarchats dargestellt würden, verfestigten sich im Westen Narrative. Und die würden den Frauen keineswegs helfen, so die Autorin. Die bildliche Darstellung, stets verhüllt und mit ängstlichen Blicken, tue ihr Übriges.
Solche einseitigen, vereinfachten und platten Klischees, die nicht mal ansatzweise nuanciert oder differenziert die Realität in Ländern wiedergeben, die dem sogenannten Orient zugeschrieben werden, entwerfen ein Wir-gegen-Sie-Gefühl, das vor allem von Populistinnen und Populisten mit Kusshand aufgenommen wird und rassistische Narrative fördert. Ob das gezeichnete Bild der Wahrheit entspricht, ist oft nur nebensächlich.
Die Autorin plädiert für eine differenziertere Sichtweise, die vor allem dadurch zustande kommen soll, dass man den Frauen selbst mehr zuhört. Was sind ihre Bedürfnisse, ihre spezifischen Anliegen? Diese mögen zuweilen von westlichen Vorstellungen abweichen. Zugespitzt formuliert, einige Frauen betrachten sich nicht primär durch das Tragen einer Burka oder eines Hijab diskriminiert, sondern vor allem durch den Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe im Beruf, in der Politik, an Unis oder Schulen. Und dennoch, die Mehrheit der Frauen leide unter dem streng religiösen Regiment der Taliban, schreibt Hazrat Nazimi, und manche begehrten dagegen auf.
Als das Taliban-Ministerium der Tugenden und Laster, das zuvor das Frauenministerium gewesen war, Anfang Januar 2022 Flyer in ganz Kabul mit Empfehlungen für eine korrekte Bekleidung für Frauen, die blaue Burka und den schwarzen Niqab bepflasterte, begann die Stimmung überzukochen. Für viele Frauen in Afghanistan waren dies keine Empfehlungen, sondern eine unausgesprochene Warnung. Sie fühlten sich an den Burka-Zwang in den 1990er Jahren erinnert. Viele afghanische Frauen tragen heute freiwillig eine Burka, damit sie nicht, so wie damals, Schikanen der Religionspolizei der Taliban ertragen müssen.
Doch wie kann man den Frauen in Afghanistan von außen helfen? Das ist nur bedingt möglich, schreibt die Autorin. Werte wie Selbstbestimmung und Freiheit müssten in Afghanistan selbst verhandelt und erkämpft werden. Aktivistinnen wie Tafsir Siapos und Sotooda Forotan, die auch schon die direkte Konfrontation mit den Taliban gesucht haben, seien wichtige Stimmen. Auch sei es unerlässlich, die Kontakte ins Land nicht abreißen zu lassen und gerade zivilgesellschaftliche Institutionen, vor allem Bildungseinrichtungen, zu stärken. Und vor allem müsste das Geschlechterverhältnis neu ausgehandelt werden.
Toxische Männlichkeit ist ein treibender Faktor in der Konfliktsituation in Afghanistan, wenn es um die Zunahme von Gewalt gegen Frauen und die Verfestigung ungleicher Strukturen geht, und zwar im Allgemeinen wie im Besonderen. Alle Geschlechter leiden darunter.
Eine Buchkritik von Michael Mayer. Die Löwinnen von Afghanistan, der lange Kampf um Selbstbestimmung von Vaslat Hazrat Nazimi, erschien im Rowohlt Verlag für 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Unser Sachbuchmagazin ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Frieden kennt das Land ja schon lange nicht mehr, aufgerieben ja zwischen der sowjetischen Besatzung der 1980er Jahre, dem War on Terror nach 2001, zwischen den mehrfachen Phasen der Taliban-Regime. Man könnte da bitter konstatieren, dass die Menschen in Afghanistan immer verlieren. Dass das so nicht stimmt, das ist heute schon deutlich geworden, hier bei unseren Gesprächen. Und auch das jetzt folgende Buch, das trägt einen Titel, der halb resigniert und halb optimistisch klingt. Afghanistan, unbesiegter Verlierer, heißt dieses Buch. Geschrieben hat es Nathalie Amiri. Martin Gerner hat es für uns gelesen. Herr Gerner, wieso unbesiegter Verlierer? Wer ist damit gemeint?
Verlierer, dazu fällt mir ein, mehr als 200.000 Menschen, die durch den 15. August vergangenen Jahres ihre Heimat verloren haben, geflüchtet sind. Wenn Sie dazu addieren die Zehntausenden, die noch auf der Binnenflucht sind, es waren ja Hunderttausende, dazu addieren die 3 Millionen Afghanen, die in Iran, in Pakistan migriert auf der Flucht sind, und dazu wiederum weitere Millionen aus den 40 Jahren Krieg, die Afghanistan überzogen haben, dann beschreibt das, glaube ich, ein Volk, das sich mit diesem Attribut versehen darf. Unbesiegt, das rekurriert auf den Mythos des Friedhofs, der Imperien, der Weltmächte. Da ist was dran, wie immer an Klischees. Und zugleich ist es politisch instrumentalisiert von den Taliban 96 bis 2001 und auch von den aktuellen Taliban. Ich habe dieses Buch auch so und diesen Titel ähnlich wie Sie durchaus aufgenommen und vielleicht auch als Hinweis, dass die militärische Niederlage eben nicht nur oder vielleicht wesentlich auch nicht durch die Afghanen verschuldet würde. Darüber wird ja auch was gesagt.
Wie haben Sie das Buch gelesen? Was ist das Ansinnen von Nathalie Amiri?
Naja, es ist eine Momentaufnahme von 100 Tagen unter den neuen oder nach den neuen de facto Machthabern. Das heißt, sie war in der zweiten Novemberhälfte im Land unterwegs, nicht nur in Kabul, auch im Süden, in einigen Provinzen. Und hat das Ansinnen, den Frauen nicht nur eine Stimme zu geben, sondern auch ein Gedenken. Ihnen ist das Buch gewidmet. Es soll eine Geschichte des Landes und der Kultur, ich sage mal, soweit das in einer Reportageform möglich ist, sehr tief geht das, würde ich sagen, gerade bei den ethnischen Vielfältigkeiten in Afghanistan nicht, aber es ist soweit wie notwendig doch geleistet. Und dann die Frage, wie die Katastrophe, die sie auch beantworten will, wie die Katastrophe dieses chaotischen Abzuges zustande kommen konnte, was ihr vorausging. Ja, viele Stimmen sind auch da zusammengetragen. Das ist also das Ansinnen. Was ich hauptsächlich bemängeln würde, ist, dass mir so etwas wie eine Haltung, eine klare Haltung der Autorin fehlt. Wir hören viele Stimmen. Ich hätte gern die Autorin etwas mehr gehört.
Das heißt, aber das ist ja eigentlich auch eine journalistische Position zu sagen, ich lasse die Menschen da vor Ort sprechen. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr, wen lässt die da zu Wort kommen? Was für ein Bild von Afghanistan entsteht dabei?
Naja, es sind eben neben Dokumenten und Studien und Büchern und Autoren dieser Bücher, die nochmal in Deutschland wie in Afghanistan oder Afghanen wie Internationale, die nochmal befragt werden, die nicht unbekannt sind, aber auch eben Begegnungen, vermeintlich zufällige Begegnungen auf dem Weg der Recherche durch das Land. Das ist alles interessant und zugleich ist es eben auch so eine Absicherung, also etwa wie die afghanische neue Regierung jetzt umgeht mit Menschenrechten, mit Pressefreiheit, überhaupt mit dem Thema Gewalt. Das wird ganz überwiegend in Zitate gepackt, die sind auch spannend zu lesen. Nur würde ich mir erwarten, gerade angesichts der Hybris, gerade angesichts dessen, was wir ja noch aufarbeiten wollen, auch mit einer Bundestagskommission, da ist doch von einer Kennerin, ausgewiesenen und vielfach ausgezeichneten Autorin, gerade auch mit einem deutsch-iranischen Hintergrund, würde ich mir ein bisschen mehr Haltung auch zu diesem Unerhörten, ja, wer in Afghanistan war, hat vieles geahnt, dass es dann zu dieser Art von Abzug und zu der größten möglichen Niederlage, die die NATO in der Zeit ihres Bündnisses erlebt hat und die ja nicht nur militärisch war, diese Hybris ist ja auch vor allen Dingen, das kommt in Ansätzen zum Ausdruck, durch die Unmassen von Geld aus dem Westen, die Hilfsgelder, die korrumpiert haben, die afghanische Eliten, aber auch das einfache, ja, die einfache Bevölkerung korrumpiert haben. Dazu hätte ich mir mehr eigene Haltung und auch Perspektiven erwünscht.
Das sagt Martin Gerner. Wir haben über das Buch Afghanistan unbesiegter Verlierer gesprochen von Nathalie Amiri. Es kostet 22 Euro und ist im Aufbauverlag erschienen. Das war's für heute von der Lesart. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.